Insider Daily. Interview.
Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, wie vorhin angekündigt, bei uns zu Gast ist Andreas Dunsch, CEO und Co-Founder von Flynex, und wir sprechen über das Datenpotenzial von Drohnen. Ein super spannendes Thema, hatte ich so nicht auf dem Schirm, muss ich sagen, ganz ehrlich, und fand es wirklich sehr, sehr interessant. Und ihr werdet sehen, wir haben das Gespräch, als es eigentlich schon fertig war, dann doch nochmal weitergeführt, weil es eben so spannend war. Also es ist ein cooles Thema, kann man viel lernen, kann einen auch, glaube ich, ziemlich inspirieren. Und wahrscheinlich kennt auch ihr den einen oder anderen aus eurem Bekanntenkreis, der vielleicht durch den Einsatz von Drohnen nochmal auf eine ganz andere Idee kommen könnte, was die Qualität seiner Daten angeht. Also hört euch das mal an. Kurz nochmal der Hinweis, vorhin bei uns zu Gast war Jens Giersberg. Er ist der Co-Founder und CEO von 10x DNA Capital Partners. Das ist der Aktienfonds, den Frank Thelen mit seinem Team gerade gelauncht hat. Und da haben wir sehr ausführlich gesprochen über die Börsenwelt aktuell, über die Börsentrends, über die Welt von morgen. Und das ist ein Publikumsfonds, auch wenn wir keine Aktientipps geben. Das ist trotzdem eine Folge, die man, glaube ich, zumindest zum Inspirieren mal hören sollte. Also das war, wie gesagt, wenn ihr in eurem Feed runterscrollt, das war die Folge von uns vorhin. So, damit rein ins Gespräch mit Andreas Dunsch von Flynex. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
Werbung. Diese Folge wird präsentiert von Sendinblue. Sendinblue ist Europas führende All-in-One-Plattform für digitales Marketing und passt zu Unternehmen jeder Größe. Mit einer Marketing-Automation-Plattform und Kanälen wie E-Mail, SMS, Landingpages, Chat-Tools und einem CRM bietet Ihnen Sendinblue alles, was Sie für Ihr erfolgreiches und digitales Bestandskundenmarketing benötigen. Und das mit deutschem Support, DSGVO-konform und zu einem fairen Preis. Jetzt auf de.sendinblue.com Sendinblue.com/podcast mit dem Gutscheincode StartupInsider2021 im Wert von 49 Euro registrieren und deine Marketingaktivitäten einen Monat lang gratis von nur einer einzigen Plattform aus steuern.
Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Interview.
Jetzt zu Gast
Andreas Dunsch, CEO und Co-Founder von Flynex.
Dann freue ich mich sehr, Andreas Dunsch ist bei uns, Mitgründer und CEO von Flynex. Hallo Andreas.
Hallo Jan, vielen Dank.
Ja, freue mich sehr, dass du da bist. Und ja, wir sprechen über einen ja ganz ungewöhnlichen Weg, würde ich sagen, auf jeden Fall vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Aber ihr euch gibt schon 6 Jahre, und vielleicht beschreibst du mal, wie ihr angefangen habt und dann, wo ihr heute rausgekommen seid.
Ja, das ist ein guter Punkt. Wir haben angefangen 2015, habe ich zusammen mit 3 Mitgründern Flynex quasi gegründet. Wir haben das Unternehmen aus der Taufe gehoben, aber ohne schon einen konkreten Plan gehabt zu haben, wo denn eigentlich die Reise hingehen soll. Das heißt, wir haben erst gegründet, um uns sozusagen mit dem Rücken selbst gegen die Wand zu befördern, sodass es eben nur nach vorne gehen kann, und von uns selber sozusagen das Commitment einzufordern, weil wir eben gesehen haben, dass es in der Industrie immer mehr Unternehmen gab, die sich Drohnen gekauft haben und dann viele Unternehmen auf uns zugekommen sind und uns gefragt haben, sagt mal, was machen wir denn eigentlich jetzt damit? Und dabei haben wir eben festgestellt, dass insbesondere für Großunternehmen das Thema Datengenerierung, Drohne noch überhaupt nicht vorhanden ist, wie das Ganze funktioniert. Und aufgrund unseres Hintergrunds, dass wir eben aus der Bundeswehr kommen, dort die Technologie seit mehreren Jahren aktiv eben eingesetzt wird, und wir einfach die Prozesse dahinter kannten und verstanden haben, haben wir dann eben begonnen, das Wissen so zu transformieren und für die Industrie dann quasi in unser Unternehmen ein Produkt zu packen.
Und bevor jetzt der falsche Eindruck entsteht, es geht hier nicht um Waffensysteme, sondern wir reden über im Prinzip zivile Drohnenanwendungen, wenn ich es richtig verstehe.
Absolut.
Und zwar primär, glaube ich, so im Forst und ja wahrscheinlich im normalen Industriebereich, ne?
Genau, also der primäre Anwendungsbereich ist tatsächlich in der Industrie. Wir sind vor allen Dingen tätig in 3 Industriezweigen. Das ist die Energiebranche, das ist die Bau- und Immobilienwirtschaft und dann eben auch seit kurzem im Agrar- und Forstbereich.
Und was sind das für Anwendungsfälle, die ihr jetzt da entdeckt habt? Also du hast ja vorhin gesagt, ihr habt auch so ein bisschen edukativ den Markt irgendwie, aufgebrochen. Was sind das für Anwendungsfälle, die ihr da gefunden habt oder jetzt gesehen habt?
Also die Anwendungsfälle kommen eigentlich aus der Industrie selber. Also das geht zum Beispiel jetzt vor allen Dingen um Inspektionstätigkeiten. Wenn es sich jetzt um zum Beispiel ein Dachaufmaß handelt, um eine Fassadeninspektion, um eine Stromleitungsinspektion, um die Überwachung von Gebäuden über Dokumentationsthemen, also Baufortschrittsdokumentation. Und da hat jede Industrie eigene Anwendungsfälle und die sind auch ohne die Drohne, ohne dieses Werkzeug ja schon existent und werden auch schon umgesetzt, aber eben händisch, nicht digitalisiert, nicht nachhaltig, völlig disconnected, und die Drohne als zivile Applikation ist eben nur ein Werkzeug, was ein hervorragendes Werkzeug darstellt, eben enorm viele Daten extrem schnell zu sammeln, ohne dass es großartige physische Hürden dabei gibt, und auf Grundlage dieser Daten dann halt Inhalte, also Ergebnisse zu bekommen, die einen riesigen Informationsbedarf decken, aufgrund dessen ich dann eben nachhaltig unternehmerische Entscheidungen einfach treffen kann. Und das ist der enorme Mehrwert, den diese Technologie bietet. Und es geht also immer um die Datengenerierung, die wir also in den Vordergrund rücken. Und wir sehen die Drohne eben als Werkzeug.
Genau, und ich habe mir so eine zahlreiche von euren YouTube-Videos auch angeschaut im Vorfeld. Und da merkt man, ihr setzt sehr viel auf Automation, ne?
Richtig, also es ist genau der springende Punkt. Also wie bekomme ich diese Information, indem eben niemand jetzt 2 Stunden auf eine Baustelle fahren muss, sich das Ganze eben anguckt und dann festzustellen, oh, hier wurde aber was vergessen oder hier ist der Baufortschritt eben nicht so weit vorangekommen, der das dann auf einen Zettel schreibt und dann eine Meldung dazu verfasst und das landet dann nirgendwo. Und da geht es also wirklich darum, dass man diese Daten halt wirklich automatisiert gewinnt, bereitstellt und diesen Prozess einfach wiederholbar produziert. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, bei Strommasten eben 1000 Masten habe, die ich im Bestand als Energieunternehmen bewirtschaften habe, dann geht es eben nicht mehr, ich mache mal ein schönes Projekt und schaue mir mal den Mast an, sondern tatsächlich dann diesen Mast mit der Technologie automatisiert zu erfassen, sodass ich also wirklich auch schnell, zuverlässig, immer wieder auf Basis des gleich wiederholbaren Prozesses an die Daten gelange.
Kann man eigentlich diesen Markt beziffern? Also weil das sind ja jetzt sehr, sehr viele Teilbereiche oder Teilmärkte, die du gerade da beschrieben hast. Wahrscheinlich sehr kleinteilig hinterher von den einzelnen Anwendungen. Kann man den in Gesamtheit beziffern? Wie groß ist der?
Ja, also wir haben im Bereich dieser, also McKinsey nennt das so Maintenance and Repair Operations, da haben wir über 120 Milliarden weltweit, die dort umgesetzt werden. Und dann, wie gesagt, das hast du ja gerade gesagt, das splittet sich auf in so viele kleinteilige Märkte. Für uns, und wenn man jetzt diesen Drohnenmarkt an sich nimmt, da gibt es verschiedene Studien zu, die auch PwC oder andere große Häuser, Goldman Sachs, da mal aufgeworfen haben, die kommen da auch immer auf, einen zweistelligen Milliardenbereich, den man jetzt über die nächsten Jahre anpeilt, was dann eben in dem Markt schon mit Drohnen umgesetzt werden kann. Ich sehe das Ganze aber skeptisch und allein die Zahl jetzt, wie groß ist denn der Markt tatsächlich jetzt hier in dem Bereich, der interessiert mich auch so im Daily Doing eigentlich nicht. Ich stelle immer nur fest, es ist ein Riesenmarkt, der auch weiter wachsen wird und du glaubst gar nicht, mit wie vielen Anwendungsfällen wir dann von so vielen verschiedenen Unternehmen konfrontiert werden, wo ich mich selber dann teilweise die Frage stelle, dafür gibt es einen Markt? Aber Ja, es ist wirklich Wahnsinn.
Und diese vielen Unternehmen, das wäre jetzt auch so ein bisschen die Frage, ist das dann sehr betreuungsintensiv oder seid ihr ein Unternehmen, das hinterher über die Webseite verkauft und eigentlich wenig Beratung macht und dann gut skalieren kann?
Wir kommen definitiv am Anfang über den Beratungsansatz, aber wir können diese Anwendungsfälle, die wir dann mit den Unternehmen eben auch erarbeiten, dann auch wiederholt tatsächlich über die Webseite skalierbar verkaufen, also über unsere Applikation, die wir auch dann im Produkt haben, sodass wir die großen die großen Anwendungsfälle jetzt von der Stromleitungsinspektion, die können wir noch nicht eins zu eins jetzt in die Fläche projizieren, dass ich das ad hoc, over the counter, direkt in einem Produkt halt anbieten kann. Aber alle kleineren Themen, wo es jetzt um Dachinspektionen, Aufmaße, Baustellen, Dokumentation geht oder auch, ich sag mal, alles, was physische Objekte betrifft, die halt in der Landschaft stehen, das können wir schon sehr skalierbar abrufen und wiederholbar machen.
Und jetzt sind mehrere Fonds euch eingestiegen, mehrere Investoren, unter anderem Stihl. Ne? Das fand ich jetzt ganz, ganz spannend, weil die habe ich im Startup-Markt noch gar nicht so wahrgenommen, muss ich sagen.
Also ich kannte Stihl im Startup-Markt oder dann als auch VC bis vor einigen Jahren auch nicht. Habe dann aber sehr schnell festgestellt, wo für mich so ein Aha-Erlebnis kam auf der also über den Hightech Gründerfonds, die eine unserer ersten Investoren halt mit waren, dass die tatsächlich in dem Markt auch aktiv sind, weil sie eben auch sehen, wir müssen uns weiter digitalisieren. Wir investieren aktiv in Unternehmen, die eben auch in unseren Branchen, die wir derzeit bedienen, halt unterwegs sind. Und für uns ist das halt ein super Fit, weil wir eben auch genau in diese Märkte aufgrund des bestehenden Vertriebsnetzwerkes mit reinwachsen können und eben auch zur Hardware, die Stihl ja an sich schon produziert, und auch sehr erfolgreich auf dem Weltmarkt vertreibt, eben noch digitale Produkte on top setzen können, wo man eben dann auch von der Datengenerierung in Forst im Gartenlandschaftsbau dann eben auch mit profitieren kann.
Genau, muss man vielleicht nochmal kurz erklären, Stihl ist ein, ich weiß nicht, Maschinenbauer, glaube ich, ne? Oder,
genau,
oder
also
Gerätehersteller, ne?
Gerätehersteller, also für den Gartenlandschaftsbau, aber besonders bekannt natürlich für die Stihl-Kettensägen. Ja, also im Ausland extrem populär, ich sag mal, klassisches deutsches Unternehmen, was für Qualität made in Germany steht, besonders im Ausland. Ich kenne das von meinen amerikanischen Freunden, die sagten immer, oh, Stihl, oh, Wahnsinn, hier mit Kettensägen und drum und dran. Ja, aber das ist, glaube ich, so das Aushängeschild, wofür man Stihl, glaube ich, so weltweit als Marke kennt.
Genau, ich hatte mal geguckt, ne? 18.000 Mitarbeiter, 4,5 Milliarden Umsatz und 160 Länder, das ist mal so ungefähr die Eckdaten. Also es ist wirklich ein richtig großes Unternehmen. Aber sie haben erst drei Startup-Investments gemacht. Ich habe das bei Crunchbase mir nochmal angeschaut. Und auch wirklich in sehr großen Abständen. Also von daher spannend, dass sie bei euch mit drin sind. Was, also vielleicht kannst du nochmal kurz sagen mit dem Investment jetzt. Also wo steht ihr denn jetzt heute und wo geht jetzt die Reise hin?
Ja, wo stehen wir heute? Wir haben, wie gesagt, seit 2017 kann man sozusagen so Unternehmen schimpfen. Ja, vorher war es halt so ein Projekt. Können wir das umsetzen? Ist das technisch möglich? Das ist aufwendig. Wir sind ja dem Markt definitiv noch ein ganzes Stück voraus. Du hast ja selber gesagt, wir brechen den Markt so selber mit auf und gestalten den. Wir haben halt mal angefangen mit Produkten erstmal den Menschen diese Technologiedrohne näher zu bringen, auch diese Frage zu beantworten, wo darf ich denn fliegen, was muss ich beim Fliegen überhaupt beachten, worum geht es dann in der Datengenerierung. Wir haben halt dann den Shift soweit in diesen B2B-Bereich und dann auch für uns eben in den Enterprise-Vertrieb halt gemeistert. Wir haben letztes Jahr die ersten internationalen Kunden gewonnen. Wir sind die ersten, haben unser Produkt jetzt auch online quasi international dieses Jahr aufgestellt, ausgerollt. Wir können eben jetzt den Enterprise-Vertrieb skalierbar auch gestalten. Wir sind jetzt so weit, dass wir also vom Product Market Fit direkt auch die also groß für Großunternehmen auch geeignet sind, was Datenschutz, IT Security, also auch die ganzen soften Faktoren soweit, was das betrifft, sodass wir auch als Industrietool tatsächlich dann auch eingesetzt werden können. Und das war jetzt vor allen Dingen dieses Jahr so der Schwerpunkt in dem, was wir aufgebaut haben. Und jetzt geht es halt wirklich darum, das in die Fläche zu bekommen für uns, dass wir eben auch international die vielen Kunden, die wir in der Pipeline haben, tatsächlich dann bedienen und mit den Kunden ihre Anwendungsfälle dann halt umsetzen.
Und sag mal, es gab ja diesen Paketcopter von DHL, der wurde vor ein paar Monaten eingestellt. Wenn ich es richtig verstanden habe, wegen wegen einer schlechten Regulierungslandschaft hier in Deutschland oder in Europa, glaube ich, ne? Ist das generell ein Problem?
Das ist ein tatsächliches Problem. Ich hatte auch jetzt gerade vor unserem Podcast hatte ich gerade noch mit einem Kunden gesprochen, die eben gerade auch außerhalb der Sichtweite automatisiert fliegen wollen und da auch vor regulatorischen Herausforderungen stehen. Es ist tatsächlich in Deutschland wirklich schlecht umgesetzt. Das muss man aktuell so sagen. Es gibt auch nicht einen, der Hurra bei unserer Bürokratie und in der Umsetzung, da gerade aktuell schreit. Es ist eine Herausforderung, mit der wir leben müssen. Wir sind aber da auch sehr stolz drauf, weil es tatsächlich eine unser Aushängeschilder ist, dass wir fast 100% Genehmigungsrate zum aktuellen Zeitpunkt vorweisen und dass wir es auch immer wieder für uns und unsere Kunden beweisen können, dass es also nicht nur technisch, sondern auch regulatorisch alles umsetzbar ist. Muss man sich natürlich ein bisschen zurechtfinden, aber das ist dann eben das Know-how, was wir unseren Kunden dann auch mitliefern, um eben dort, damit sich diese Unternehmen eben auch dann diese skalierbaren Prozesse aufbauen können. Das heißt, bei der Implementierung unserer Produkte ist immer dieser Faktor des Beratungsaspektes dann einfach mit dabei.
Und du sag mal, jetzt hast du am Anfang ja kurz schon erwähnt, Bundeswehr ist euer Hintergrund. Ich habe sogar gelesen, ihr seid Elite-Soldaten gewesen, alle miteinander.
Das schreibt die Presse, ja.
Ja gut, du siehst ja, es funktioniert, weil ich bin drüber gestolpert. Und zwar alle vier Gründer. Ne? Und da kannst du vielleicht nochmal sagen, wie kommt man denn als Elite-Soldat jetzt quasi in die Gründerszene rein? Das ist ja auch nochmal ein spannender Prozess.
Also eigentlich ist er gar nicht so spannend. Also einer davon, Holger, war gar nicht bei der Bundeswehr. Ja. Also jetzt in dem Umfeld schon, dann hatte schon immer eine IT-Firma oder IT-Firmen schon mit aufgebaut. Und so abwegig ist das eigentlich gar nicht. Also schaut man mal nach Israel, da ist die Masse der Gründer, die haben natürlich einen militärischen Background. Auch sehr viele Gründer in den USA sind, also kommen aus der US Army oder beziehungsweise dort aus den Streitkräften. Also so ungewöhnlich ist das gar nicht. Und ich hatte das in einem anderen Podcast, hatte ich das schon mal aufgezeigt. Wir haben sehr, sehr viel Wissen oder auch, ich sag mal so, Fähigkeiten von der Bundeswehr da mitbekommen, auch in dem Umfeld einfach bestehen zu können, weil wir dann halt auch mit schwierigen Lagen dann einfach klarkommen und weil das nicht so eine, ich sag mal, so ein typisches Arbeitgeberumfeld ist, sondern wo man auch so ein bisschen seinen eigenen Weg gehen kann. Und viele Leute haben vielleicht auch von der Bundeswehr noch eine sehr altmodische Vorstellung. Ich habe die Bundeswehr immer als hochmoderne, sehr zielorientierte Organisation erlebt. Und bei uns in dem Umfeld, wo wir halt tätig waren und wo wir halt gearbeitet haben, da war das sowieso immer, wir suchen Lösungen für bestehende Probleme. Und in dem Umfeld hatten wir halt sehr oft sehr viel Freiraum, waren halt Spezialisten für unseren Aufgabenbereich und dann hatte man auch so dieses, ja, lösungsorientierte Denken oder dieses Entrepreneurial Mindset so ein bisschen schon mitgebracht. Und mich hat das immer so fasziniert, dann selber was zu machen, selber was aufzubauen und einfach Dinge umzusetzen, in die Zukunft zu schauen und zu sagen, okay, wo können wir uns tatsächlich einbringen? Wo können wir die Welt verändern? Wo können wir was besser machen? Und ehrlich gesagt, ich bin durch die Bundeswehr, ehrlich gesagt, das so vom Mindset her da reingerutscht. Und das ist, glaube ich, ein großer Vorteil auch, was so das Thema Resilienz und solche Sachen betrifft, dass es auch mal nicht funktioniert und dass man aus Fehlern und so lernt. Das muss ich da ehrlich gesagt eher dort auf die Erfahrungen, die man dann auch bei der Bundeswehr in dem Einsatzbereich, den wir halt mit zu verantworten hatten, dann einfach ja mit aufgebaut hat. Und das ist sehr, sehr positiv.
Ja, ich wundere mich eigentlich fast. Wie gesagt, ich stolper jetzt drüber, weil man es nicht so häufig liest. Aber ja, ja. Wenn man mal die Parallele nach Israel zieht, dort kommen ja sehr, sehr viele Gründer aus der,
absolut,
oder fast alle, glaube ich, sind durch die Army gelaufen, einfach weil der Weg dort ein anderer ist. Und ich glaube, in Deutschland ist ja sogar die Armee, glaube ich, die Bundeswehr ist, glaube ich, der größte Arbeitgeber sogar. Ne? Das heißt, also eigentlich würde man sogar erwarten, dass es noch viel mehr Gründer eben aus der Armee gibt.
Also gibt es definitiv. Also es gibt auch im Drohnenbereich andere Unternehmen, die einen Bundeswehr-Hintergrund haben. Ich selber kenne ein paar Gründer, die auch VC-finanziert sind. Ach, ich, ja, kenne auch viele, die sich einfach auch selbstständig gemacht haben. Also so abwegig ist das nicht. Und da bin ich auch ich glaube, immer ganz positiv gestimmt, wenn dann eben auch Leute aus der Bundeswehr dann quasi ihre eigenen Unternehmen halt aufbauen. Und das häufig auch sehr, sehr erfolgreich.
Ja, klang auch total plausibel, was du gerade erzählt hast. Du, vielleicht nochmal kurz zum Schluss. Du hast mir erzählt, ihr sucht auch noch Mitarbeiter gerade, weil jetzt die Finanzierungsrunde ja quasi durch ist.
Natürlich.
Ihr habt einen Standort Leipzig, Hamburg und auch im Valley oder in San Francisco, seid ihr, ne?
Genau, in San Francisco, das ist so ein Mini-Office, Shared Desk in einem Großraumbüro, was wir aber tatsächlich nutzen, um so ein bisschen Marktanalyse zu betreiben, insbesondere für den US-Markt. Aber wir sitzen mit Sitz in Leipzig und wir haben eine Betriebsstätte noch in Hamburg, weil wir eben ursprünglich mal in Hamburg gegründet haben, sind dann nach Leipzig übergesiedelt. Und ja gut, eigentlich schon vor Corona arbeiten auch, wie gesagt, mit remoten Arbeitsstrukturen und wir suchen definitiv also immer interessierte Leute, die eben auch mit uns in dem spannenden Tech-Umfeld dann eben neue Sachen aufbauen wollen. Mhm. Und da sind wir jederzeit offen für Bewerbungen und freuen uns auch natürlich, insbesondere wenn Techies, Vertriebler oder einfach Leute, die Bock haben, eben die Zukunft tatsächlich mit Drohnen halt auch nachhaltig zu verändern, dazu uns stoßen.
Cool. Du, dann hoffe ich, das spricht die richtigen Leute an. Wir verlinken das auf jeden Fall nochmal. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
Aus meiner Sicht nicht. Wir könnten sicherlich eine Stunde weiterreden. ich freue mich über jeden Austausch, aber du hast am Anfang noch gesagt, Finanzierungsrunde war dir nochmal wichtig. Was hast du da noch für Fragen?
Naja, also im Prinzip, wir haben jetzt Stil Digital, das war der wichtigste Part. Den HTGF hast du gerade selbst schon erwähnt, ja. Ich weiß nicht, ihr habt die Finanzierungshöhe nicht kommuniziert. Kannst du darüber sprechen?
Wir haben insgesamt jetzt mit allen Investoren wir betrachten uns selber immer noch in einer sehr frühen Phase, weil der Markt eben, wie gesagt, erst am Entstehen ist. Wir haben jetzt insgesamt 6 Millionen Euro eingesammelt.
Oh, super.
Wir haben also auch, ich glaube, fünf Investoren.
Genau, Ventures ist noch dabei, habe ich gesehen, Snowflake und der Technologiegründer von Sachsen. Ne?
Sachsen, genau. Also insgesamt, diese fünf Investoren, die sind halt bei uns jetzt mit an Bord, begleiten uns jetzt eben die ganze Zeit schon mehrere Jahre. Und das ist halt auch eine Sache, auf die wir sehr stolz sind, weil wir in diesem Technologieumfeld ohne Venture Capital, das ist aktuell eben nicht umsetzbar. Und da sind wir eben auch sehr froh drauf, dass wir da auch sehr kapitalstarke und auch langfristig orientierte Investoren mit an Bord haben, um mit uns dann halt auch die nächsten Jahre oder die nächste Dekade wirklich nachhaltig so zu verändern, wie wir uns das vorstellen.
Also ich finde, für ein Unternehmen, das in den ersten zwei Jahren gar nicht wusste, was es tun möchte, da muss man sich mit 6 Millionen Euro jetzt nicht verstecken. Ne?
Nein, wir müssen uns nicht verstecken, definitiv nicht. Also wir wussten schon, was wir tun wollten, aber die Umsetzung da reinzugehen, um zu sagen, wir haben einen völlig neuen Markt. Wir wissen, der Kunde weiß noch nicht mal, dass er es im Endeffekt halt braucht. Die Mehrwerte der Technologie sind doch gar nicht greifbar. Also als wir angefangen haben, da gab es noch nicht mal diese Themen Volocopter. Ich meine, wir kannten jetzt die handelnden Player oder Personen da in dem Umfeld. Aber da uns haben Leute angeguckt, dass hätten die gedacht, wir kommen tatsächlich von irgendeinem anderen Planeten, als wir denen das erzählt haben. Hier, da wird es Drohnen geben und ihr werdet Datengenerierung machen. Heute lacht da keiner mehr drüber. So, und das ist de facto nur 5 Jahre später. Aber sozusagen dann zu sagen, wie bauen wir denn für diesen Markt überhaupt eine Lösung, ein Produkt und für wen? Wie kommen wir überhaupt auf den Weg dahin? Weil es eben in völlig neues Umfeld ist und wir haben halt, ich glaube, ein klares Commitment dort abgegeben und wir wollen halt auch tatsächlich über die nächsten 5 Jahre diese Technologie in die Breite der Industrie einführen. Dass man sich eben auch auf diese Werkzeuge und auf die Daten so verlassen kann, dass man dann eben auch in der Lage ist, tatsächlich nachhaltige Entscheidungen da auf deren Basis halt zu treffen. Und diesen sehr anspruchsvollen und sehr, ich sag mal, sehr positiv sehr positiven Weg, dann auch so diese Technologie halt tatsächlich nutzbar zu machen, denn den wollen wir halt auch tatsächlich so gehen.
Dann sag mal zum Schluss jetzt vielleicht nochmal rein Interesse halber, was ist denn so der Markt, wo du am erstauntesten warst oder vielleicht auch wo euer Kunde am erstauntesten war, dass man überhaupt mit Drohnen Daten generieren kann, die so richtig wertvoll sind?
Also definitiv im Bereich der Energiewirtschaft.
Aha.
Aber wo es mich tatsächlich überrascht hat, wo ich immer noch überrascht bin, weil es tatsächlich eine sehr alte Industrie ist, ist im Bereich der Immobilienwirtschaft. Und ich rede jetzt nicht von ich mache mal eine schöne Marketingaufnahme, um vielleicht ein Haus oder ein Wohnkomplex oder irgendeine Gewerbeimmobilie zu verkaufen. Aber weil wir tatsächlich einen extrem hohen Bestand haben an tatsächlich Gebäuden und einfach Immobilien, die auch bewirtschaftet werden oder die zum Teil gar nicht mehr bewirtschaftet sind, entlang des ganzen Immobilienlebenszyklus. Also von der Bauplanung bis hin quasi zur Sanierung oder zum Abriss. Da gibt es so viele Anwendungsfälle, die mir gar nicht bekannt sind, bis hin zu einem Kunden, der jetzt sagt, nö, also so Dachaufmaße ist schön und gut, aber wir wollen eigentlich rausfinden, ab wann können wir denn das Gebäude sanieren? Und dann dachte ich so, okay, das ist wirklich eine extrem spannende Frage, aber dafür haben wir eben dann auch so eine Lösung dann, wo wir sagen können, ja, das können wir aufzeigen. Und das ist halt dann das Spannende, dass wir uns, also da kommt halt alles zusammen. Wir haben halt IoT-Technologie, wir haben Big Data-Technologie, wir haben KI-Lösungen. Und das dann in so einer Gesamtlösung mit der Drohne halt zu vereinen, um aus den generierten Daten dann halt tatsächlich diese Ergebnisse produzieren zu können, dass dann auch eine unternehmerische Entscheidung daraus hervorgeht, das ist extrem spannend. Und das ist auch immer wieder das, was mich überrascht. Ein anderer Punkt vielleicht noch, weil es vielleicht immer um so Datengenerierung geht, so visuelle Daten, aber dann mal reinzuschauen und zu gucken, wir hatten jetzt zum Beispiel den Fall Gasdetektion. Kann ich mit einer Drohne im Endeffekt Gas messen?
Mhm.
So, und das ist halt so auch, wo man erstmal so denkt, okay, das finde ich abwegig, aber wenn man sich dann halt mal mit den Kollegen oder den Fachexperten dort von den Energieunternehmen unterhält, dann auf einmal stellt man fest, okay, Riesenanwendungsfall.
Also, und sag mal ganz kurz, spannend. Drohne bei euch ist aber, ihr redet jetzt von Flugdrohnen oder redet ihr auch von Unterwasserdrohnen eigentlich?
Also wir reden auch von Unterwasserdrohnen, weil auch das ist nur ein Werkzeug.
Ja.
Die sind aber wesentlich seltener verbreitet.
Klar.
Und sind immer noch limitiert. Weil oft ist halt ein Kabel noch mit dran und ich kann sie nicht ganz so frei einsetzen und oftmals sind auch die Sichtbedingungen unter Wasser halt nicht ganz so gut. Aber da gibt es viele Möglichkeiten und wie gesagt, auch für uns ist die Drohne halt ein Werkzeug, ob man das mit einem Boston Dynamics Roboter dann irgendwie macht, wo halt ein Laserscanner drauf montiert ist oder ob man heutzutage über Satellitentechnologie geht, wo man Rohdaten mit gewinnen kann. Also das spielt für uns eigentlich im Anwendungsfall erstmal eine untergeordnete Rolle, weil es ist ein Werkzeug, es ist ein Sensorträger und wichtig ist, dass wir dann halt an die Daten kommen.
Super. Also Andreas, du hattest recht, wir könnten jetzt noch eine Stunde reden.
Aber
mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, wir machen daraus mal irgendwann einen zweiten Teil, wenn es bei euch das nächste Update gibt. Sagst du gern Bescheid und dann können wir einfach gerne mal drüber sprechen, was bei euch seitdem passiert ist und wie sich auch der Drohnenmarkt entwickelt. Ja?
Auf alle Fälle. Vielen Dank, Jan.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
So, damit sind wir durch für heute. Das war Andreas Dunsch, der CEO und Co-Founder von Flynex. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es ein super spannendes Gespräch und damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören und wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Alles Gute. Ciao, ciao.
Diese Folge wurde präsentiert von
Sendinblue, deine All-in-One-Plattform für digitales Marketing. Sichere dir also mit dem Gutscheincode StartupInsider2021 unter de.sendinblue.com/podcast dein Premium-Paket im Wert von 49 € für einen ganzen Monat gratis.